NDR Info. Themen des Tages.
Erwartungsmanagement, das ist bestimmt vielen ein Begriff aus der Unternehmenskultur. Da geht es um die Erwartungshaltung von Kunden, Mitarbeitenden und Investoren. Die soll gesteuert werden, aber auch erfüllt. Und Kanzler Merz überträgt das auf die Politik.
Europa erwartet etwas von uns. Die neue Bundesregierung nimmt diese Verantwortung an. Wir bieten unseren Partnern und Freunden Verlässlichkeit und Berechenbarkeit an, vor allem durch eine Außen- und Sicherheitspolitik, die einem starken Europa dient. Eine Außen- und Sicherheitspolitik, die sich vor allem von unseren Interessen und von unseren gemeinsamen europäischen Werten leiten lässt.
Friedrich Merz ist seit genau einer Woche Kanzler und hat heute seine erste Regierungserklärung im Bundestag gehalten, dabei sehr viele Punkte angesprochen. Wir ordnen diese Rede gleich ein und hören auch erste Reaktionen. Außerdem in den Themen des Tages: Frank-Walter Steinmeier war heute im Kibbutz Be'eri in Israel nahe der Grenze zu Gaza und hat noch einmal betont, dass die Befreiung der israelischen Geiseln oberste Priorität habe. Und es sind in Deutschland 3 Männer festgenommen worden, die offenbar im Auftrag Russlands konkrete Sabotagepläne durchführen wollten. Dazu mehr in der kommenden halben Stunde. Ich bin Birgit Langhammer. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Ja, und wir beginnen mit der neuen Bundesregierung. Professionell, reibungslos und kollegial sei die Übergabe gewesen von der Vorgängerregierung unter Olaf Scholz zur jetzigen. Das hat Bundeskanzler Merz in seiner ersten Regierungserklärung betont. Und das sei heute ja leider nicht mehr selbstverständlich. Soweit sein Blick zurück. Dann kam der Blick voraus und der dauerte wesentlich länger. Bundeswehr, Mindestlohn, Wirtschaftswachstum, viele, viele Themen aus dem Koalitionsvertrag kamen bei ihm zur Sprache. Bevor wir gleich auch in eine Einschätzung gehen, erstmal eine Zusammenfassung von Mario Kubina.
Als Oppositionsführer hat Friedrich Merz den Kanzler der Ampelkoalition nie geschont. Einmal nannte er Olaf Scholz einen Klempner der Macht und meinte das nicht als Kompliment. Jetzt aber ist Merz der Kanzler. Und als solcher blickt er milder auf seinen Vorgänger, der inzwischen als Abgeordneter im Bundestag sitzt.
Sie, Herr Kollege Scholz, und Ihre Regierung haben Deutschland durch Zeiten außergewöhnlicher Krisen geführt. Ihre Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine war wegweisend und sie war historisch.
Eine Geste an den jetzigen Koalitionspartner, für die sich die SPD später bei Merz bedankt. Schwarz-Rot steht aus Sicht des Kanzlers vor einer historischen Bewährungsprobe.
Wir erleben eine Welt in Bewegung, ja geradezu in Aufruhr.
Ein Grund dafür, der angesprochene Krieg. Deutschland sei nicht Kriegspartei, stehe aber klar an der Seite der Ukraine. Für die eigene Verteidigungsfähigkeit gibt Merz dieses Ziel aus.
Die Bundesregierung wird zukünftig alle finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, die die Bundeswehr braucht, um konventionell zur stärksten Armee Europas zu werden.
Und auch in die zivile Infrastruktur will der neue Kanzler investieren. Mithilfe des beschlossenen Schuldenprogramms, mit dem er behutsam umgehen will, wie er sagt. Dann zählt er auf, wie Firmen entlastet werden sollen. Durch bessere Abschreibungsmöglichkeiten zum Beispiel.
Wir können aus eigener Kraft heraus wieder zu einer Wachstumslokomotive werden, auf die die Welt mit Bewunderung schaut.
Ein ambitioniertes Ziel, aber laut Merz erreichbar, wenn alle an einem Strang ziehen. Im ganzen Land, aber zunächst mal in der schwarz-roten Koalition. SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch verspricht:
Sie treffen auf ein Parlament, auf eine SPD-Bundestagsfraktion, die Ihre Regierungspolitik selbstbewusst, konstruktiv und auch zielführend begleiten wird.
Überhaupt betonen Union und SPD in dieser Debatte das Gemeinsame, was auch mit der holprigen Kanzlerwahl vor gut einer Woche zu tun haben dürfte. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel spricht von einem historischen Fehlstart.
Sie sind der Kanzler der zweiten Wahl und diesen Makel werden Sie nicht mehr los.
Und mehr noch, dass bei der Kanzlerwahl ein zweiter Wahlgang am gleichen Tag nur mit Hilfe von Grünen und Linken möglich war, das macht Merz für Weidel gleich ganz zu einem Kanzler der Linken, was deren Fraktionschef Sören Pellmann natürlich anders sieht.
Friedrich Merz und seine tiefschwarze, blass-rosa-rote Koalition steht für Hoffnungslosigkeit.
Für die Grünen kritisiert Fraktionschefin Katharina Dröge, die Regierungserklärung sei zu kleinteilig gewesen.
Im Kern war das jetzt ein etwas längliches Vorlesen des Koalitionsvertrages, was wir hier erlebt haben.
Tatsächlich ist Merz teilweise sehr ins Detail gegangen und räumt das auch ein. Die Arbeitskoalition, wie sie sich selbst nennt. Im Stil kommt sie ziemlich nüchtern daher.
Ja, soweit also die Regierungserklärung von Friedrich Merz und die Reaktionen darauf zusammengefasst von Mario Kubina. Und zusammen mit Eva Ellermann im Hauptstadtstudio in Berlin schätzen wir jetzt auch nochmal ein, was Merz für besonders dringend hält und wie er die kommenden 4 Jahre sieht, wie er sich auch schon verändert hat im Ton. Es gilt ja jetzt, alle mitzunehmen für die großen Herausforderungen, Frau Ellermann. Wie soll das gelingen?
Ja, da hat er an uns alle appelliert und hat gesagt, es braucht jetzt eine gemeinsame Kraftanstrengung. Es gibt einige Probleme zu bewältigen. Er hat auch an die junge Generation nochmal explizit appelliert und hat gesagt, wir wollen für euch investieren, in die Zukunft investieren, aber wir brauchen auch eure Unterstützung. Und an die Bürgerinnen und Bürger hat er nochmal appelliert. Wenn alle immer nach dem Staat rufen, der Staat soll dies, der Staat soll jenes machen, dann sollten wir vielleicht daran denken, der Staat sind wir alle. Und auch wenn wir jetzt gemeinsam uns anstrengen müssen, hat Friedrich Merz uns aber auch ein bisschen Hoffnung gemacht. Wir können das schaffen.
Also ein kleines bisschen Optimismus zu Beginn. Klar ist ja auch, es gibt viel zu tun. Wir haben viel darüber berichtet, ja auch schon im Wahlkampf, im Koalitionsvertrag. Wo lagen jetzt heute seine Schwerpunkte?
Na, er hat erstmal einen sehr starken Schwerpunkt auf die Außenpolitik gesetzt und damit auch klar gemacht, dass wahrscheinlich er ein sehr außenpolitikorientierter Kanzler sein wird. Er hat Signale an die Partner in Europa gesetzt, dass auf Deutschland wieder Verlass ist, dass Deutschland eine führende Rolle in Europa spielen will. Er hat den akuten Konflikt in der Ukraine angesprochen, hat der Ukraine versichert, dass Deutschland an der Seite des Landes steht, dass es keinen Diktatfrieden akzeptieren wird für die Ukraine, dass Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen wird, aber nicht Kriegspartei werden will und werden wird. Das hat er extra nochmal betont. Friedrich Merz hat auch einen Blick auf den akuten Konflikt im Nahen Osten geworfen, hat die Solidarität mit Israel nochmal betont, aber auch einen Blick darauf geworfen, was im Moment in Gaza passiert, dass dort eine akute Hungersnot droht. Und er sagt, da ist auch humanitäre Verpflichtung, die erfüllt werden muss. Innenpolitisch hat er sich vor allen Dingen an die Wirtschaft gewandt. Da war so der zentrale Satz, wir wollen wieder mehr Vertrauen statt Misstrauen.
Soweit Eva Ellermann aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Und wir nehmen den Punkt nochmal auf.
NDR Info. Die Meinung.
Und die kommt heute von unserem Korrespondenten Uli Haug. Und der hat bei der Regierungserklärung vor allem viel Europa herausgehört.
Friedrich Merz ist endlich wieder ein Kanzler, für den Europa mehr ist als eine lästige Pflichtübung. Ganze 46 Mal finden sich in seiner ersten Regierungserklärung Worte wie europäisch oder Europa. Unter Merz bekommt Europa wieder die Bedeutung, die es so dringend braucht. Die Zusammenarbeit mit unseren großen Nachbarn Polen und Frankreich soll für ihn zentral werden. Mit Großbritannien will er ein neues Freundschaftsabkommen abschließen und die kleineren und mittleren Staaten nicht vernachlässigen. In weltpolitisch unruhiger Zeit kann es von Vorteil sein, einen Europäer alter Schule als Kanzler zu haben. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Handelsabkommen, Bürokratieabbau, Migrationspolitik. Merz weiß, dass zentrale Entscheidungen in Brüssel fallen, aber er will sie mitgestalten. Die Zeiten, in denen sich Deutschland in Brüssel bei wichtigen Entscheidungen einfach enthält, sollen vorbei sein. Europa als Chance begreifen war ein zentraler Baustein seiner ersten Regierungserklärung. Es könnte sein Wegweiser für die beginnende Kanzlerschaft sein.
Die Meinung von Uli Haug. In diesen Tagen ist der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gast in Israel. Vor 60 Jahren sind die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern aufgenommen worden. Der israelische Präsident Herzog war dazu Anfang der Woche noch in Berlin. Heute gab es einen besonders eindrücklichen Termin für Steinmeier im Kibbutz Geri. Der Kibbutz war ja bei der Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober 2023 weitgehend zerstört worden. Viele der Bewohner, Bewohnerinnen wurden getötet oder entführt. Und der Bundespräsident war schon einmal vor Ort. Unsere Korrespondentin Bettina Meyer war heute Nachmittag ebenfalls im Kibbutz. Ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt. Der deutsche Bundespräsident hat ja auch seine Eindrücke des ersten Besuchs heute selbst erwähnt.
Ja, das hat ihn sehr bewegt und das wird er wohl auch nie vergessen. Das hat er noch mal ganz deutlich gesagt, dass es ihm durch Mark und Bein gegangen ist, dieses Grauen und das Leid. Das kann man hier übrigens jetzt immer noch sehen. Also hier ist so ein bisschen die Zeit stillgestanden. Das ist sehr kurios. Also ich sitze jetzt hier eigentlich in einer sehr schönen, blühenden, grünen Umgebung von einem Spielplatz, der ganz friedlich aussieht. Aber es sind keine Kinder da und keine Menschen. Also dieses Kibbutz ist leer. Auch so lange nach den Angriffen der Hamas sind die Bewohner nicht zurückgekommen. Nur wenige Meter von hier ist der Stadtteil, der fast komplett zerstört wurde. Im Hintergrund hat man vielleicht gerade gehört, knallen immer noch die Bomben drüben in Gaza. Es ist etwa 4 Kilometer von hier, wird gekämpft. Man hört das Artilleriefeuer, man hört die Luftangriffe. Man weiß, dort drüben sterben gerade auch jetzt in diesen Minuten viele Menschen. Dort gibt es wieder verstärkt Angriffe. Ja, und die Trümmer dieses Angriffs, die sind fast wie in so einer Zeitkapsel. Also Häuserwände, die mit Löchern und Einschusslöchern übersät sind. Hier liegen immer noch persönliche Gegenstände der Opfer auf dem Boden. Trümmer liegen herum. Und man kann sich eigentlich dieses furchtbare Grauen nur vorstellen, aber gleichzeitig eben ein ganz leeres Kibbutz.
Wir haben es eingangs schon gesagt, es sind damals ja viele Kibbutzbewohner getötet worden oder auch entführt worden. Und ganz konkret fehlen ja eben auch noch 6 Menschen direkt aus diesem Kibbutz. Die USA haben gerade direkt mit den USA, mit der Hamas verhandelt und haben noch eine Geisel gerettet. Wie groß sind die Hoffnungen für die Überlebenden in der Hand der Hamas und wie kann da Deutschland vielleicht auch helfen?
Also das hat Steinmeier hier auch nochmal deutlich gemacht, dass das Schicksal der Geiseln, es sind ja noch 58 Menschen in der Gewalt der Hamas, dass das eine tiefe Wunde ist und dass Deutschland dazu nicht schweigen wird. Steinmeier hat hier ganz deutlich gemacht, man steht an der Seite Israels, auch gegen den Terrorismus. Allerdings wird man auch das Leid in Gaza nicht vergessen, man wird es aussprechen. Und auch er hat ja auch um humanitäre Hilfe für die Menschen gebeten, das hat er hier jetzt auch nochmal wiederholt. Aber die Geiseln, das steht hier ganz zentral im Mittelpunkt. Es sind aus dem Kibbutz Be'eria, wie eben erwähnt, 6 Geiseln auch noch im Gazastreifen. Allerdings haben wir auch gehört heute von Angehörigen, dass 6 nicht mehr am Leben sind. Aber die Familien warten natürlich trotzdem darauf, endlich einen Abschluss zu finden. Es waren auch Überlebende hier, mit denen ich sprechen konnte, die mir gesagt haben, dass sie einfach nicht in die Zukunft schauen können, wenn sie nicht wissen, was mit ihren Angehörigen passiert ist oder wenn sie nicht begraben können oder wenn sie einfach, man findet einfach keinen Abschluss und kann nicht in die Zukunft schauen. Man kann dann auch nicht sagen, ich komme hierher zurück und baue mir was Neues auf. Also so lange wird hier nichts vorankommen.
Sie haben ja gerade auch schon angesprochen, dass es wirklich sehr nah auch an der Grenze ist zu Gaza. Ist denn der Bundespräsident, so wie er es geplant hatte, auch ins Gespräch gekommen mit den Menschen vor Ort?
Ja, also es hat Begegnungen gegeben, die waren allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das haben auch die Familien sich erbeten, dass sie nicht begleitet werden wollen dabei von Journalisten. Das kann man ja auch verstehen, dass sie wirklich schwer traumatisiert sind. Viele Menschen haben hier, wenn man mit ihnen spricht, ja immer noch mit diesem Trauma zu kämpfen. Das ist für viele noch nicht lange her. Und man schätzt aber sehr eben die Anteilnahme des Bundespräsidenten, die Anteilnahme Deutschlands. Das haben ja auch schon viele Angehörige gesagt, dass sie hier mehr Sympathie und Empathie entgegengebracht bekommen als von ihrer eigenen Regierung, als von Benjamin Netanyahu. Also insofern kann man sagen, dass die deutsch-israelischen Beziehungen da auch jetzt hier in dieser Gegenwart weiterleben und nochmal eine ganz neue Tiefe bekommen haben, weil Israel wirklich fühlt, dass Deutschland mitfühlt.
Und wenn wir jetzt aber noch mal zu den parallel laufenden Angriffen Israels kommen, das ist ja jetzt quasi der Gegenbesuch. Anfang der Woche war Isaac Herzog, der israelische Präsident, in Berlin. Gestern hat Steinmeier auch Ministerpräsident Netanyahu getroffen und betont, dass die Freilassung der Geiseln oberste Priorität haben müsse. Ist das schon als Kritik zu verstehen? Oder wie handhabt Steinmeier eben auch diesen schwierigen und schmalen Grat vor allen Dingen? Deutsche Staatsräson, der Schutz Israels auf der anderen Seite, aber auch die aktuellen Entwicklungen in Gaza.
Das ist ein Balanceakt, das hat man ja auch gemerkt. Er hat ja immer wieder einerseits betont, er steht an der Seite Israels und gleichzeitig auch betont er im selben Moment dann natürlich, dass Menschen in Gaza sterben, auch viele unschuldige Menschen, Frauen, Kinder, die Hungersnot leiden, die getötet werden, auch unschuldig in diesen Konflikt hineingeraten sind. Auch das hat er angesprochen. Beides ist, schließt sich nicht aus. Es sind zwei Situationen, zwei Positionen, die Deutschland wichtig sind. Und man hat halt nur das Gefühl, dass es nicht viel bringt, diese Appelle. Man muss es leider so sagen, die Stimme Deutschlands wird zwar gehört, aber sie verändert hier nichts in diesem Konflikt. Viel wichtiger ist es schon, was der Besuch von Donald Trump, der ja noch im Nahen Osten unterwegs ist, in den Nachbarstaaten, wirklich nachher bringt. Also wenn es gelingt, einen Waffenstillstand durch die USA auszuhandeln, dann könnte das hier eine ganz neue Dynamik reinbringen.
Und soweit Informationen von Bettina Meyer. Wir haben sie gesprochen. Im Kibbutz Be'eri, wo heute der deutsche Bundespräsident zu Gast war. Ja, und sie hat ihn gerade angesprochen, Donald Trump, wir machen mit ihm weiter. Es ist sein zweiter Tag heute in Saudi-Arabien und der ist bestimmt gewesen von seinem Gespräch mit Syriens Präsident al-Shara. Das erste Treffen seit 25 Jahren von Regierungschefs der beiden Länder. Und Trump hatte ja schon eine große Erleichterung für Syrien verkündet. Er will nämlich die Sanktionen aufheben und so Syrien eine Chance geben, sich zu entwickeln. Das Treffen fand in Riad statt. Zugeschaltet war offenbar auch der türkische Präsident Erdogan. Moritz Behrendt berichtet.
Eine gute halbe Stunde dauerte das Gespräch zwischen Donald Trump und dem Mann, auf den die USA bis vor kurzem noch ein Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar ausgesetzt hatten. Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Shara, ein Islamist mit einer Vergangenheit bei Al-Qaida und dem selbsternannten Islamischen Staat. Großartig sei das Gespräch gewesen, erzählte Trump später. Teilgenommen hatten auch der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und per Telefon zugeschaltet der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der saudische Kronprinz bin Salman sagte nach dem Treffen: Wir begrüßen die Entscheidung von Präsident Donald Trump zur Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien. Das wird die Not der syrischen Bevölkerung lindern und einen Neuanfang für Wachstum und Wohlstand ermöglichen. Die Entscheidung Trumps, die Sanktionen aufzuheben, sei im Wesentlichen dem Druck Saudi-Arabiens und der Türkei zu verdanken, sagt der saudische Politikwissenschaftler Aziz Al-Rashian. But I think the fact that Saudi Arabia played this crucial role in brokering. Die Tatsache, dass Saudi-Arabien diesen Deal entscheidend mit eingefädelt hat, spricht für den Beginn einer neuen Ära saudischer Führung in der gesamten Region. Saudi leadership in the region. Sowohl Saudi-Arabien als auch die Türkei wollen in Syrien investieren, am dringend benötigten Wiederaufbau mitwirken. Nun fallen die bremsenden Sanktionen aus Washington weg. Hatte Trumps Staatsbesuch in Saudi-Arabien zunächst die Anmutung einer Geschäftsreise, bekam er durch die Syrien-Ankündigung auch eine politische Note. Die Aufhebung aller Sanktionen gegenüber Syrien sei eine gute Sache, so Trump am Morgen. Dafür habe es am Vorabend den größten Applaus gegeben. Der Präsident vergaß auch nicht zu erwähnen, wie voll der Saal bei seiner Rede war. Bei einem anderen Thema gab es trotz freundlicher Töne weniger Übereinstimmung. Trump wiederholte mehrfach seinen Wunsch, dass Saudi-Arabien Beziehungen zu Israel aufnimmt und den sogenannten Abraham-Abkommen beitritt. Die saudischen Gastgeber forderten Trump dagegen dezent, aber deutlich auf ein Ende des Gaza-Krieges hinzuwirken. Der US-Präsident, sonst nicht um Worte verlegen, blieb beim Thema Gaza eher schmallippig. Umso mehr umschmeichelte er den saudischen Kronprinzen, wenn er auf die wirtschaftliche Modernisierung Saudi-Arabiens zu sprechen kam. Das konntest nur du bewerkstelligen. Du hast ein modernes Wunder geschaffen, auf die arabische Art. Und das ist eine gute. Mohammed bin Salman strahlte bei diesen Worten wie ein Fünfjähriger beim Kindergeburtstag. Der Kronprinz allerdings ist ein autoritärer Machthaber, dem zur Last gelegt wird, 2018 die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi in Auftrag gegeben zu haben. Darüber aber wurde beim Trump-Besuch nicht gesprochen. Bin Salman betonte lieber, wie viel Geld sein Land in den USA investieren wolle. Wir arbeiten derzeit daran, für Partnerschaften 600 Millionen US-Dollar auszugeben. In den kommenden Monaten beginnen wir dann mit der zweiten Phase, um die restlichen Vereinbarungen zu erfüllen und so das Ziel von 1 Billion US-Dollar zu erreichen. Der Besuch des US-Präsidenten am Golf kam zeitweise einer gegenseitigen Schamoffensive gleich, unterlegt mit Investitionszusagen in astronomischen Höhen. Inzwischen ist Trump nach Katar weitergereist. Dort, so erwarten viele, wird es wieder vornehmlich um Deals gehen. Ebenso auf der letzten Station seiner Reise in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Zurück nach Deutschland. Die Bundesanwaltschaft hat 3 Ukrainer wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festnehmen lassen. Sie wirft den Männern Agententätigkeit im Auftrag Russlands vor. Konkret sollen sie geplant haben, Pakete mit Sprengvorrichtungen von Deutschland aus in die Ukraine zu schicken. Und die sollten sich dann beim Transport entzünden. Bundesjustizministerin Hubig von der SPD sprach von einem sehr ernsten Vorgang, wenn sich der Verdacht bestätige. Dazu hat Sebastian Ottowitz, mein Kollege, mit dem Terrorismusexperten der ARD, Michael Götschenberg, gesprochen. Und der hat erstmal erläutert, um wem sich es bei den 3 Männern handelt.
Ja, es sind allesamt ukrainische Staatsangehörige und zwar wurden 2 in Deutschland festgenommen, beide Anfang 20, einer in Köln, einer in Konstanz. Die 3. Person wurde in der Schweiz festgenommen und da wartet man jetzt darauf, dass sie nach Deutschland überstellt wird. Und die Bundesanwaltschaft konnte beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs schon Haftbefehle erwirken. Das heißt, man muss also doch schon auch einiges auf den Tisch gelegt haben mit Substanz, um die Vorwürfe eben auch erhärten zu können. Allerdings, so höre ich das aus Ermittlungs Kreisen, ist man noch in einem ziemlich frühen Stadium und es war hier nicht vor 12, dass derartige Anschläge unmittelbar bevorgestanden hätten.
Aber sie sollen geplant geworden sein zumindest. Was wird den Männern denn konkret vorgeworfen?
Sie sollen angeworben worden sein von einer oder mehreren Mittelspersonen, die wiederum, das ist zumindest die Vermutung, im Auftrag eines russischen Geheimdienstes gehandelt haben könnten, um eben Brandanschläge oder Sprengstoffanschläge auf Güterzüge zu verüben. Und zwar sollen sie dazu bereits 2 Testpakete verschickt haben, Ende März, unter anderem ausgestattet mit GPS-Trackern, um dann eben den Weg nachvollziehen zu können, den diese Pakete nehmen. Und diese Pakete sollten eben von Deutschland in die Ukraine mit Güterzügen geschickt werden. Und das erinnert schon sehr auch an Fälle aus der Vergangenheit, die wir bereits gesehen haben. Das ist ein vergleichbarer Modus operandi und es passt auch dazu, dass wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass der russische Geheimdienst über Mittelspersonen sogenannte Low-Level-Agents anwirbt, also Personen, die eigentlich keine ausgebildeten oder professionellen Geheimagenten sind, sondern beispielsweise über Telegram-Kanäle angesprochen und dann für solche Operationen gegen Geld gewonnen werden.
Jetzt sind das aber ja 3 ukrainische Staatsbürger. Wie sicher ist denn der Hinweis, es könnte sich um eine Rekrutierung von Seiten Russland handeln?
Also sicher ist an dem Fall noch gar nichts. Dass es ukrainische Staatsangehörige sind, ist jetzt natürlich kein sicherer Hinweis darauf, dass diese Leute nur im Auftrag der Ukraine handeln würden. Sie können natürlich auch gerade gut im Auftrag eines anderen Landes sich rekrutieren lassen und solche Operationen durchführen. Aber man geht davon aus, dass es sich so verhalten könnte. Und so wie ich das verstehe, haben die Verdächtigen sich auch bereits eingelassen.
Sie haben es vorhin schon gesagt, wir erinnern uns dann natürlich an einen Vorfall vergangenes Jahr in Leipzig. Da hat in einem Paketzentrum von DHL ein Paket Feuer gefangen. Genau. Nur wegen eines glücklichen Zufalls war es zu dem Zeitpunkt nicht in einem Frachtflugzeug. Inwieweit hängt dieser Fall denn mit den Festnahmen von heute zusammen?
Das sieht aus wie die Blaupause für das, was wir eben jetzt auf dem Tisch haben. Da ging es auch um Anschläge auf die kritische Infrastruktur, eben in dem Fall nicht um Güterzüge, sondern um Luftfracht. Da war es auch genau so, dass diese Personen angeworben worden waren von Mittelsmännern. Diese Pakete waren von Litauen aus verschickt worden, unter anderem nach Deutschland, auch an andere Ziele in Europa. Und das Ganze mutmaßlich im Auftrag des russischen Militärnachrichtendienstes GRU.
Der ARD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg im Gespräch mit Sebastian Ottowitz. Die Ressourcen der Welt sind endlich. In vielen Bereichen wird deshalb schon auf Wiederverwenden statt Wegschmeißen gesetzt. Das ist bei Plastik, bei Kleidung vielleicht noch gut vorstellbar, aber bei Schiffen? Eine erste deutsche Werft erhält nun genau dafür die Genehmigung. In Ostfriesland, in Emden, dürfen künftig alte Schiffe abgewrackt und recycelt werden. Thomas Stahlberg weiß schon mehr.
Die deutschen Behörden haben sich da jahrelang sehr schwer getan. Es gab keinen Leitfaden, wie man die Werften entsprechend lizenzieren kann, damit sie Schiffe abwracken dürfen. Der Druck aus Politik von Reedereien und Werften war jetzt inzwischen sehr groß geworden. Die Schiffe in den Häfen werden immer älter. Weltweit werden nach Angaben des Verbandes der deutschen Reeder jährlich rund 700 Seeschiffe außer Dienst gestellt. Inzwischen, und das hat ein Jahr gedauert, gibt es jetzt auch in Deutschland endlich ein Lizenzierungsverfahren für die Werften. Das haben die Emder Werft- und Dockbetriebe durchlaufen, mussten zum Beispiel nachweisen, dass sie abwracken können und vor allem, wie sie die Stoffe entsorgen und recyceln wollen. Dabei hat die Werft immer schon bei Reparaturen große Teile der Schiffe abgewrackt, nur eben keine ganzen Schiffe abwracken dürfen. Also das Know-how war da, ein Jahr hat es jetzt gedauert, die Lizenz ist da. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer freut sich, dass die Schiffe dann nicht mehr wie seit Jahrzehnten bis nach Südostasien, nach Pakistan oder Bangladesch geschleppt werden müssen, um dort unter schlechten Umwelt- und Arbeitsbedingungen in Einzelteile zerlegt zu werden. 90% der großen Seeschiffe gehen dahin. In Emden allerdings will die Werft klein anfangen. Hier geht es zu Beginn nicht um die großen Pötte, nicht um Autofrachter oder Kreuzfahrtschiffe, sondern eher um kleine deutsche See- und Binnenschiffe, Fähren und Behördenschiffe. Aber nicht ausgeschlossen, dass es eines Tages auch größere Schiffe in Emden werden. Die müssen nur durch die Seeschleuse passen. Ein Autofrachter würde durchpassen. Die großen Schiffe, die werden auch weiterhin nach Südostasien geschleppt werden müssen. Da lohnt sich der weite Weg schon noch. Da sind die europäischen Preise fürs Abwracken dann auch nicht konkurrenzfähig. Für die kleineren Schiffe war der Weg zu weit immer schon und zu teuer. Die wurden dann in Holland, Dänemark und Schweden zerlegt. Da gilt Deutschland dann in Zukunft sogar als günstiger im europäischen Vergleich. Und ein weiterer Vorteil, die Wege zur deutschen Werft nach Emden sind natürlich für deutsche Schiffe kürzer und umweltfreundlicher. Und alles, was an werthaltigen Materialien abfällt beim Zerlegen, Bronze, Edelstahl und Kupfer zum Beispiel, geht dann in den deutschen Industriekreislauf und muss nicht erst teuer aus dem Ausland gekauft werden, sagt Werftbetriebsrat Holger Stomberg.
Ja, und soweit Thomas Stahlberg. Und das waren die Themen des Tages für diesen Mittwoch, den 14. Mai.